Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich sage ein Stichwort und du erzählst mir, was dir daraufhin einfällt.
Ja, das war vor 35 Jahren. Der O-Ton hatte sich hier noch in meinem Tisch verirrt. Wir sind aber in der aktuellen Woche und da habe ich natürlich folgenden O-Ton vorbereitet.
Es gibt schon einen Grund, warum der alte und leider auch neue US-Präsident auf offener Bühne erklärt, dass er nichts dagegen hätte, wenn die nächsten abgeschossenen Kugeln unsere Kolleginnen und Kollegen treffen würden. Oder warum das russische Regime so viel Mühe in seine sogenannte Doppelgängerkampagne steckt, was auch nichts anderes meint, als die Websites auch großer deutscher Medienmarken zu fälschen und das auch gleich im industriellen Maßstab. Es geht um nichts anderes, als unsere Glaubwürdigkeit zu zerstören. Denn nur wer meint, nichts mehr glauben zu können, der glaubt dann auch alles. Da stehen wir im Weg, aber wo bitte auch sonst?
So zumindest der ehemalige Spiegel-Chefredakteur und Recherchejournalist Georg Mascolo auf der Jahreskonferenz der Otto-Brenner-Stiftung. Am Rande dieser Konferenz habe ich einige interessante Interviews für Sie aufgezeichnet, unter anderem mit einem Autor, der am Montag seine Studie bei der Otto-Brenner-Stiftung vorstellt, veröffentlicht, das Arbeitspapier 73, Social Media Partei, AfD, Fragezeichen. Und dann werden wir auch noch einiges hören zu Medienkompetenz bzw. Informationskompetenz an Schulen. Also jeder, der mit jüngeren Menschen zu tun hat, wird sich mit diesem Interview zumindest weiter orientieren können. Und dann werden wir besprechen, was Trusted Flags sind, also oder Flagger in dem Fall. Vera Linz wird uns darüber berichten, was sich da im Internet zurzeit tut. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kaffee.
Ich bin immer ganz gerne eigentlich für Sie, für die Hörerinnen und Hörer des Medienmagazins unterwegs bei Medienkonferenzen. Nicht nur, weil man dort immer mal wieder auch Kolleginnen und Kollegen trifft oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die man sonst nur per Teams oder sonst wie zugeschaltet befragen kann. Hier ging es bei der Jahrestagung der Otto-Brenner-Stiftung, der IG Metall-nahen Otto-Brenner-Stiftung in dieser Woche auch um News im wahrsten Sinne des Wortes, denn es gibt am Montag eine neue Studie von der Otto-Brenner-Stiftung finanziert. Social-Media-Partei AfD, digitale Performance der AfD wird in der Öffentlichkeit häufig überschätzt. Und das hatte mich natürlich neugierig gemacht, eine aktuelle Studie, wie die AfD ihre Social-Media-Wettkämpfe in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gestaltete. Ich konnte am Rande der mit einem der Autoren vorab darüber sprechen. Er stellt sich selbst vor.
Mein Name ist Mike Fielitz, ich bin Konfliktforscher und ich leite die Forschungsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz und bin Bereichsleiter für Rechtsextremismus und Demokratieforschung am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena.
Sie haben für Montag angekündigt eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung, Arbeitspapier 73, Social-Media-Partei AfD, Fragezeichen. Wie sind Sie auf dieses Thema überhaupt gestoßen? Was war Ihre Neugier an diesem Thema eigentlich?
Ja, ich glaube, die Neugier kam daher, dass insbesondere im öffentlichen Diskurs die AfD so dargestellt wurde, dass sie auf Social Media halt besonders junge Menschen anspricht. Es war in gewisser Art und Weise auch so festgelegt in öffentlichen Debatten.
So als Reflex, um auch vielleicht zu begründen, warum die AfD so erfolgreich war, ne?
Absolut, genau. Also sie kam besonders bei jungen Menschen an und das war natürlich so ein Erklärungsmuster, zu sagen, okay, das muss daran liegen, dass sie in den sozialen Medien besonders gut auftritt. Und das war dann der Grund, warum wir uns das genauer angeguckt haben. Wir wollten das auch verbinden mit einer Analyse der Landtagswahlkämpfe. Wir wollten gucken, welche Medien da besonders eingesetzt wurden, inwiefern eben da auch Akzente gesetzt wurden, wie sich das auch unterscheidet halt zwischen den verschiedenen Bundesländern, also Brandenburg, Thüringen und Sachsen.
Hat sich denn unterschieden? Ist das tatsächlich so, dass man aufgrund der Wahlergebnisse dann runterbrechen kann im Vergleich zu Social-Media-Aktivitäten, wie die Effekte sind? Oder ist das nicht eher multikausal?
Klar, das ist immer sehr multikausal auch, ist nicht so leicht auch isolierbar. Das heißt, sehr viele Akteure wirken auch auf solche Landtagswahlkämpfe ein. Das ist nicht nur ausgehend sozusagen von der AfD als Landtagsfraktion oder auch als Landespartei. Es ist aber schon so, dass wir dann nochmal geguckt haben, okay, welche Akzente werden da versucht zu setzen? Also welche strategischen, kommunikativ-strategischen Mittel werden eingesetzt, um sich da besonders nochmal hervorzutun? Und da war das schon dann auffällig, dass insbesondere in Brandenburg dann besonders viel investiert wurde, auch in den Social-Media-Wahlkampf. Das heißt monetär einerseits, aber auch durch Ressourcen in Zusammenarbeiten mit Agenturen, in dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das war schon nochmal was das auch unterscheidet von den anderen Landtagswahlkämpfen. Und auch die sehr aktive Rolle der jungen Alternative in Brandenburg war schon nochmal was, wo sie sehr eng mit dem politischen Vorfeld sich verknüpft haben, wo sie dann auch verschiedene Impulse aus dem Rechtsextremismus sozusagen auch in die Mobilisierung des AfD-Parteiwahlkampfs einzubeziehen.
Sind das Quellen, die offen liegen, oder haben Sie da investigativ recherchiert?
Wir haben offene Social-Media-Kommunikation untersucht, das heißt einerseits YouTube-Kanäle, also geguckt, welche streamen bestimmte Veranstaltungen, welche Dynamiken das nicht da ablesen. Wir haben Telegram-Kanäle aus den verschiedenen Bundesländern identifiziert und dann auf ihr Kommunikationsverhalten untersucht, auch insbesondere auf das Weiterleitungsverhalten, wodurch wir auch Netzwerke rekonstruieren können. Und wir haben auf TikTok dann uns genauer die Reichweiten angeguckt, die bestimmte Videos und bestimmte Accounts haben. Das heißt, da sehen wir zum Beispiel, dass unter den 25 größten Accounts der jeweiligen AfD-Kandidatinnen und Kandidaten doch die größte Reichweite eben in Brandenburg zustande kommt, weil man da eben, wie gesagt, auch sehr investiert hat in den Aufbau von Reichweite, in der Anpassung an bestimmte Plattformen, Kultur auf TikTok. Und das unterscheidet sich schon stark zum Beispiel von der AfD in Thüringen, die da überhaupt keinen Gebrauch von gemacht hat, sich auf diesen Plattformen besonders hervorzutun.
Wie hoch waren denn die finanziellen Mittel, die die AfD Brandenburg eingesetzt hat?
Genau, es waren jetzt, lässt sich immer in so einer Range nur sozusagen darstellen. Das heißt, die Werbebibliotheken sind offen, die der Meta-Konzern zur Verfügung stellt. Also eine Transparenzmaßnahme, die von der Plattform ausging, der hat immer so einen Maximal- und Minimalwert. Auffällig ist erstmal, dass die CDU am deutlichsten sozusagen in Wahlkampfwerbung, bezahlter Wahlkampfwerbung investiert hat. Die AfD ist, glaube ich, auf Platz 3 oder 4 in Brandenburg mit, ich müsste mal genau nachgucken, aber es sind um die 40.000 Euro, die da investiert wurden. Also durchschnittlicher Wert, aber trotzdem jetzt auch ein unbedeutender, womit dann versucht wurde, sozusagen die Wählerinnen und Wähler dann auch sehr spezifisch sozusagen anzusprechen. Es gibt die Möglichkeit, dann natürlich auch bestimmte Wählergruppen so anzusprechen, dass die Inhalte dann natürlich auch nochmal näher liegen mit den Präferenzen, die diese Nutzerinnen und Nutzer haben.
Wenn ich das Wahlergebnis in Brandenburg richtig in Erinnerung habe, hat das ja offenbar keinen Effekt gehabt, dass die CDU mehr Geld eingesetzt hat oder mehr Werbedruck gemacht hat als die AfD. Gibt es denn überhaupt eine messbare Größe, wo Sie sagen, hier hat die AfD mit TikTok und anderer Social-Kanäle vielleicht sowas wie einen Impact gehabt, weil das klassische Wahlplakat ist es ja nicht, da sind wir uns sicherlich einig.
Da sind wir uns einig. Wir sind uns, glaube ich, auch einig in der Hinsicht, dass viel Investitionen in digitale Kanäle nicht auch gleich sozusagen gute Wahlergebnisse nach sich ziehen. Das zeigt auch das Ausscheiden der FDP, zum Beispiel in allen drei Bundesländern, die wir untersucht haben, die eigentlich mit der meisten reingegeben haben, aber eigentlich sozusagen gar keine positiven Rücklaufeffekte hat. Deswegen mahnen wir auch, wie gesagt, zur Vorsicht vor sehr schnellen Schnellschüssen, dass sozusagen auch Social-Media-Verhalten sich auch direkt auswirkt auf Wählerpräferenzen. Ich glaube, eine Sache, wo man so ein bisschen ablesen kann, dass hier sozusagen auch ein Stich gesetzt wurde, war insbesondere die Nutzung von generativer künstlicher Intelligenz in dem Wahlkampf. Das heißt, eine technische Innovation sozusagen so zu nutzen zu politischen Wahlkampfzwecken, wie es vorher selten gezielt gemacht wurde. Das hat die AfD in Brandenburg, also insbesondere die Junge Alternative, gemacht. Das heißt, da wurde einerseits mit verschiedenen Liedern und Videos, die ja bewusst sozusagen falsche Tatsachen auch vorspielten, so provoziert, dass das auch medial dann Resonanz erfahren hat. Zum anderen gibt es eben aber auch die Veröffentlichung eines Computerspiels, womit auch ja eine gewisse Erregung der Öffentlichkeit zustande gebracht wurde, weil das eben auch sehr stark in den sozialen Netzwerken sich verbreitete. Und ich glaube, das sind halt so Mechanismen, dass die AfD hier beweisen will, dass sie versteht, wie digitale Kommunikation, insbesondere unter jungen Menschen, funktioniert. Und da sieht man schon, dass da auch investiert wurde, um auch ein bisschen kreativ sich auszuleben. Das war dann in Sachsen und Thüringen tatsächlich weniger der Fall.
Gut, das ist ja alles legal. Ne? Seit 2008 ungefähr machen sich Politiker konventioneller Parteien Gedanken darüber, nachdem sie den Obama-Wahlkampf verfolgt hatten, oh, wir müssen auch was machen im Netz und so. Das ist dann sehr oft Simulation von Social-Media-Aktivität, also das Nachahmen bis hin zu unserem noch Bundeskanzler Olaf Scholz, der ein TikTok-Video machte mit seiner Aktentasche und glaubte, das ist dann möglicherweise schon Wahlkampf. Die drei wichtigsten Thesen Ihrer Studie lauten wie?
Auf drei zu reduzieren, ich versuch's mal.
Denn der Titel ist ja mit einem Fragezeichen versehen, Social-Media-Partei AfD.
Okay, erste These. Der AfD gelingt es sehr gut zu blenden, dass sie eine Social-Media-Partei ist. Das heißt, sie kann sehr gut über Social Media simulieren, dass sie eben, sagen wir mal, insbesondere junge Generationen anspricht. Zweite These, es gibt erhöhten Nachholbedarf sozusagen unter demokratischen Parteien in der Art und Weise, wie man sich selber sichtbar macht in den sozialen Netzwerken. Das ist auch was, was wir gesehen haben, also eine sehr starke Dominanz auf bestimmten Plattformen, die dann auch dazu führen kann, dass man ja auch denkt, dass gesellschaftliche Stimmungen da so abgebildet werden, dass die AfD uneingeschränkt sozusagen hier auch dominiert. Dritte These ist, die Investitionen in den Wahlkampf übersetzen sich nicht in Wahlkampfergebnisse. Das heißt, es ist nicht der Fall, dass man besonders viel nur über digitale Wahlkämpfe gewinnt, sondern das Wichtige ist auch vor Ort zu sein, das Online mit dem Offline zu verbinden und hier eine Synthese herzustellen. Ich glaube, das Wichtige hier ist, ein Verhältnis, also das, was wir jetzt aufzeigen wollen, ist ein gesundes Verhältnis zu finden, die Social-Media-Performance so einzuschätzen, dass einfach die strategisch-kommunikativen Aufwände, die da in der AfD betrieben werden, nicht überschätzt werden, also gleich auch nicht zu verharmlosen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass hier eben ein guter Umgang gefunden wird. Und das braucht eben unserer Meinung nach eine gute Analyse. Und die haben wir hoffentlich mit unserem Arbeitspapier bereitgestellt.
Und zwar mit dem Arbeitspapier der OBS, der Otto-Brenner-Stiftung 73. Social-Media-Partei, AfD-Fragezeichen, Analyse ihrer digitalen Landtagswahlkämpfe 2024. Autoren Harald Sick, Michael Schmidt, Christian Donner und eben gehörter Mike Fielitz. Ab Montag auf otto-brenner-stiftung.de bestellbar und auch als PDF zum Download erhältlich.
Unsere Zukunft sind diejenigen, die die alte Welt der Informationsvermittlung nur noch von ihren Eltern kennen, für die TikTok und die Tagesschau nur einen Klick voneinander entfernt liegen. Heute aber muss man in der Schule nicht nur lesen lernen, man muss auch herausfinden, was man da eigentlich liest, ob man es glauben kann und wer der Absender ist, ob man es glauben kann. Medienkompetenz meint viel mehr als das Verteilen von Tablets.
Noch einmal der Journalist Georg Maskolo auf der Jahrestagung der Otto-Brenner-Stiftung diese Woche in Berlin. Mein nächster Gesprächspartner macht allerdings einen Bogen um den Begriff Medienkompetenz, wie er mir am Rande dieser Tagung verriet und sein Projekt Fit for the News vorstellte. Doch zunächst stellt er sich selbst vor.
Also ich heiße Michael Haller. Ich war bis 2010 Lehrstuhlinhaber für Journalistik an der Universität Leipzig und ich leite heute in Leipzig ein Institut, das gemeinnützig ist und Europäisches Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung heißt. Ein etwas komplizierter Name, aber er sagt etwa, um was es geht. Und in und mit diesem Institut untersuchen und entwickeln wir Konzepte, um den Nachwuchs, das sind insbesondere Kinder und Jugendliche, Informationskompetenz nahezubringen, vermittelt natürlich der Lehrkräfte. Also wir machen einen Bogen um das Wort Medienkompetenz deshalb, weil man das aus der Geschichte heraus, mit dem dieser Begriff entwickelt wurde, in erster Linie an Techniken dachte, wie man mit Medien arbeitet. Also Medienkompetenz hieß mal noch vor wenigen Jahren, ja, du musst lernen, mit einer Kamera und mit Schnitttechnik und so weiter umzugehen. Das ist ja auch nicht falsch, aber es ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass wir in der heutigen digitalisierten Mediengesellschaft ein Wissen und ein Können vor allen Dingen entwickeln müssen, wie man mit Informationen, wie man mit kontextualisierten Informationen umgeht, wie man Informationen als zutreffende Informationen von unzutreffenden unterscheiden lernt, wie man Begründungen lernt, wie man davon abgekoppelt Meinungen erkennt als eine Meinung, die entweder informationsgestützt ist oder nicht informationsgestützt ist. Das sind die Basics, mit denen überhaupt nur Verständigungen in einer Mediengesellschaft möglich sind. Und genau diese Basics müssen unsere Schulen von der Grundschule bis zur Gymnasialstufe, die müssen vermittelt werden.
Nun hat man gelegentlich den Eindruck, dass der Nachholbedarf bei den Ausbildern stärker ist als bei den Jugendlichen und Kindern. Was haben Sie für Beobachtungen gemacht?
Ja, auf den ersten Blick ist das so, wie Sie sagen. Das liegt aber nur daran, dass die Jugendlichen eine enorm tolle Handhabungskompetenz haben. Also bildlich gesagt, das schnelle Wischen, Drücken, Klicken, Schieben, Machen und dann mit zwei Fingern auch noch schnell einen Kommentar, also einen Post abschicken. Da sind die Jugendlichen in der Tat fitter als die Erwachsenengeneration. Aber das ist sehr vordergründig. Wenn man Jugendliche fragt, an was erkennst du eigentlich, ob das eine gesicherte Nachricht ist, die du da liest, dann kriegt man so Antworten, naja, also das hat mir mein Freund, meine Freundin oder die in meiner Gruppe ist das so rumgereicht worden, da wird ja schon was dran sein. Also dort, wo es schon mehr in den Hintergrund der Entstehung von Mitteilungen geht, die jetzt, sagen wir mal, informationshaltig sind, da werden die Jugendlichen schon sehr unsicher. Man muss allerdings auch sagen, wenn sie etwas älter geworden sind, sagen wir mal im Teenageralter, dann entwickeln sie schon ein gewisses Sensorium, um Fake News problematisch zumindest zu registrieren. Sie wissen nicht genau warum, aber es ist ihnen dann irgendwie doch ein bisschen unheimlicher. Ihnen fehlt aber immer noch dieses Werkzeug, mit dem sie Fake News als Fake News erkennen können. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, dass überhaupt diese Frage, was sind Fake News, was sind nicht Fake News, an Bedeutung verliert. Und zwar deshalb, weil die Jugendlichen mehr und mehr in Kontexten denken, in Stimmungsbildern denken, in Fragen, ja, wie reagiert oder wie denkt meine Gruppe, in der ich unterwegs bin, wie denkt und verhalten sich hier die anderen? Ja? Und dann will man sich auch so verhalten. Also das, was man mal vor ein paar Jahren mit der Echokammer apostrophiert hat, das sind inzwischen Milieus, kleine Milieus, die viel prägender funktionieren, auch auf die Denke, auf die Meinungsbildung viel prägender funktionieren als die Nachricht. Also als die Frage, stimmt diese Nachricht oder stimmt sie nicht? Und da muss man ansetzen.
Sie setzen an Schulen. Wie haben Sie die gefunden?
Also wir haben vor 8 Jahren, haben wir aufgrund einer Erhebung, die wir an Berufsschulen in den neuen Bundesländern durchgeführt haben, festgestellt, dass eben solche Basics fehlen. Also zum Beispiel die Unterscheidung von Nachricht und Meinung. Und haben daraus ein Konzept entworfen, wie man das über die Schulen, Berufsschulen genauso wie Sekundarstufe, wie man das in den Schulen vermitteln kann. Haben zum Glück eine entsprechende Förderung gefunden von einer Einrichtung, die das genauso sieht wie wir. Das ist die Stiftung Neue Länder. Wir haben, das ist mir ganz wichtig, ganz bewusst, keine Staatsmittel, keine Steuergelder, keine staatliche Förderung haben. Wir wollen unabhängig sein, was gerade in den neuen Bundesländern besonders wichtig ist, um nicht hier einer falschen Vorverurteilung, ja, das sei der Staat hinter uns, der und so weiter. Nein, wir sind betont unabhängig und haben nun gemeinsam mit verschiedenen Pilotschulen, die wir in Sachsen und in Sachsen-Anhalt gefunden haben, haben wir daraus ein sehr inzwischen breites, ausdifferenziertes Lehr-Lern-Programm entwickelt, das Fit for News heißt, das also damit anfängt, wie Kinder, Jugendlichen miteinander sprechen, wie sie zum Beispiel eine Unterstellung erkennen beim anderen, eine Vorverurteilung erkennen beim anderen, bis hin zu Einheiten, die genau erklären, wie KI funktioniert, was sich hinter dem Wort künstliche Intelligenz verbirgt eigentlich und wie diese Maschinen, diese LLMs, also die Language Models, wie die funktionieren. Um so auf diesem Wege in einem Durchgang von 2-3 Jahren immer eingebettet im Schulunterricht, aber auch in hybriden Unterrichtsformen, also auch mit Selbstlerntools, wo dann die Lehrer sagen können, jetzt schau dir mal diesen Selbstlernkurs Kapitel 3-4 an zu Hause und dann vertiefen wir das im Unterricht. Das alles also ist sehr ausdifferenziert, auch in der Didaktik ausdifferenziert.
Nun senden wir durch Überreichweiten natürlich auch in die Sendegebiete des Mitteldeutschen Rundfunks. Aber sehen Sie mir die Frage nach, für Brandenburg in Berlin, gibt es da vergleichbare?
Da sind wir unterwegs, ja. Also wir haben mit Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen begonnen und sind jetzt in diesem Jahr in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sind wir unterwegs und haben da auch schon erste Konzepte mit entsprechenden behördlichen, also für die Schulbehörden und für diejenigen, die um die digitalisierten Inhalte, also digitalisierte Schule unterwegs sind. Mit denen sind wir schon so weit, dass wir erste Workshops anbieten, ja.
Nun haben Sie hier bei der Jahrestagung der Otto-Brenner-Stiftung auch in Ihre Seele gucken lassen, nämlich indem Sie gesagt haben, wir haben auch negative Erfahrungen gemacht, insofern, dass sich bestimmte Dinge, die man in einem Social-Media-Bereich gelernt hat, kann man nicht einfach übertragen auf den anderen. Können Sie das vielleicht noch mal kurz ausführen, womit Sie sich beschäftigt haben und dann festgestellt haben, so einfach funktioniert Medienkompetenz, auch wenn Sie das Wort nicht mögen, innerhalb bestimmter sozialer Milieus und Social-Media-Milieus gar nicht?
Also das bezog sich auf ein weiteres Experimentierfeld. Wir probieren ja fortlaufend aus. Und wir haben vor einem halben Jahr begonnen, eine, wie wir finden, sehr gut funktionierenden Podcast dazu zu stellen für die jungen Erwachsenen. Also für, sagen wir mal, für die 16- bis 26, 28-Jährigen.
Nennen Sie ruhig den Titel.
Der Podcast heißt auch Fit for News und wird von Detektor FM, einem sehr qualitativ gutes Podcast-Radio. Mit dem zusammen haben wir diese Podcasts entwickelt. Und dann haben wir uns gefragt, wie können wir diese Podcasts außerhalb eben des Schulbereichs, wie können wir das in das junge Publikum hineintragen? Und haben entsprechende Teaser, wie man das heute sagt, also sozusagen Appetithäppchen, sowohl auf YouTube wie auf Instagram und eben auf TikTok ausgespielt. Und nun war unsere Überlegung, wenn wir das über diese Social-Media-Plattform machen, zahlt das ein auf die Nutzung von Podcast, unserer Podcasts. Und da haben wir festgestellt, ja, bei YouTube nicht schlecht, auch bei Instagram geht das, aber das sind eben auch bildungsmäßig andere Milieus. Aber bei TikTok, das reichweitestärkste und gerade von den 16-, 18-, 20-Jährigen intensiv genutzte Plattform, funktioniert es praktisch nicht.
Warum?
Das ist die große Frage. Das war auch die Frage, die wir hier diskutiert haben. Und es scheint offenbar so zu sein, dass diejenigen, die, sagen wir, etwas bildungsfernere Gruppen, die auf TikTok ganz intensiv unterwegs sind, wollen eigentlich nur diese schnell laufende, animative Unterhaltung, ja, die im Grunde genommen die eigenen Empfindungen fortlaufend bestätigt. Das liegt an der Art, wie TikTok algorithmisch ja programmiert ist, dass ich immer more of the, also immer mehr vom selben, ja, bekomme. Und eigentlich gar nicht mehr offen bin für Neues, anderes, was ich noch nicht weiß. Weil
TikTok, vor allem auch nicht in der nötigen Länge, sondern mit 30 und 60 Sekunden, ja, kommt man ja nicht wirklich tief.
Kommt man nicht weit, nein, richtig. Und das scheint eben ein Milieu zu sein, das sich auf diese Art und Weise eben sozusagen entertainisieren, also unterhalten lässt und gar nicht mehr daran interessiert ist, etwas lernen zu wollen. Und darum ist das in gewisser Weise das falsche Medium.
Aber es gibt natürlich auch Beispiele. Ich sehe des Öfteren einen Jungen, der die Entfernung Erde, Mond und Sonne sehr plastisch erklärt, auch in 30 Sekunden. Also es geht schon irgendwie.
Naja, also das ist die Frage, was Sie mit erklären meinen. Also wenn man, ja,
da geht es um Größenvergleiche, Abstände und man kann dann sehr schnell auch ein Tafelbild skizzieren und das kann man sich dann auch mal zwischendurch in der Pause angucken. Ja?
Aber ich meine, das, was TikTok leisten könnte, wenn man es hinbekommt, ist wenigstens neugierig machen. Und auf das haben wir es bis jetzt angelegt, dass wir die jungen Menschen neugierig machen wollen auf das, wie funktionieren eigentlich Medien? Wie funktioniert überhaupt, wenn wir uns so unterhalten? Wie funktioniert Information? Warum finde ich das toll und das nicht so toll? Warum ist da, überzeugt mich das per sofort und das gar nicht? Also was passiert mit mir im Umgang mit Information? Also in dem Sinne neugierig machen. Das wollten wir mit diesen TikTok-Teasern.
Wer jetzt neugierig geworden ist und an einer Schule ist, wo er meint, da könnte Ihr Sachverstand helfen, wie meldet man sich bei Ihnen?
Indem man eine E-Mail schreibt an info@eic.eu, also das ist ein europäisches Institut, oder an meine eigene E-Mail-Adresse halle@uni-leipzig.de oder auch auf die Startseite von unserem Programm geht, fitfornews.de, und dort sind alle Kontaktadressen.
Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen mächtigen Zulauf, auch wenn Sie das wahrscheinlich dann gar nicht schaffen können. Aber vielleicht gibt es genügend andere, die das als MeToo-Projekt dann adaptieren.
Ja, also wir sind auch sehr stark an Kooperation und Vernetzung deswegen interessiert, weil uns eben die Aufklärung, das ist unser Motiv und unser Anliegen. Und das ist nicht, also, dass es nur wir machen, sondern alle, die das so ähnlich sehen wie wir, sollen das auch tun. Und darum sind wir eben an einem solchen Effekt da sehr interessiert, also an einem kooperativen Zusammenspiel.
Michael Haller, vielen Dank.
Ich sage nochmal die E-Mail-Adresse info@eijc. für dieses Institut.eu. Aber am besten ist, Sie navigieren tatsächlich zur Seite fitfornews.de. Ich hatte Fit for the News gesagt. Ich bitte um Verzeihung. Also das Projekt heißt Fit for News. Übrigens, der junge TikTok-Erklärer für Mathe- und Physikphänomene ist Biso. Er schreibt sich B-I-E-S-O. Sie hören das Medienmagazin auf Radio 1 und die der IG Metall nahestehende Otto-Brenner-Stiftung ist ohne seinen Namen nicht denkbar, auch hier im Medienmagazin. Jupp Legrand, unter seiner Führung war die OBS ein jahrelanger kritischer Begleiter der bundesdeutschen Medien, war, ja, ein Abschiedsinterview.
Ich bin der Jupp Legrand, bin seit 16,5 Jahren Geschäftsführer der Otto-Brenner-Stiftung und diese Veranstaltung jetzt hier, Mitte November wird meine letzte größere Veranstaltung sein, weil ich zum Jahresende spätestens in Rente wechsle.
Und das ist bei der Gewerkschaft so ähnlich wie beim RBB, wenn man da sozusagen die Bismarck'sche Grenze erreicht hat oder das, was dann 1913 beim Versicherungsangestelltengesetz korrigiert wurde nach 65, dann muss man raus?
Man muss da nicht raus, aber ich bin in der Tat mit meinen 66 Jahren schon derjenige, der jetzt für den Jahrgang 58 in Rente gehen kann. Ich bin in Frankfurt schon seit längerem der Älteste. Die Metaller in Frankfurt gehen normalerweise früher raus. Ich hätte auch schon früher rausgehen können, aber es war noch keine Nachfolge für mich gefunden. Dann habe ich halt dieses Jahr noch mal drangehängt. Eigentlich wäre ich schon letztes Jahr zum Gewerkschaftstag in Rente gegangen.
Nun bringe ich Sie überhaupt nicht mit Metall in Verbindung, obwohl es natürlich in dem Namen der Gewerkschaft drin ist, sondern für mich steht das M für Medien. Seitdem ich das Medienmagazin mache, kommt immer wieder eine Studie nach der anderen, die ich interessant finde, um sie dem Publikum vorzustellen, auch heute wieder. Wieso haben Sie so eine Affinität zu Medien?
Im Jahre 2008 bin ich Geschäftsführer geworden und da gab es schon den Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus, den wir gleich verleihen werden zum 20. Mal. Und ich habe damals gedacht, wir wollen diesen Preis für kritischen Journalismus nicht alleine in der Landschaft stehen haben, sondern um ihn herum versuchen, Medienstudien sozusagen zu platzieren. Und gleich mit der ersten Studie, die wir im Medienbereich gemacht haben, nämlich haben die Medien versagt bei der Finanzkrise 2008, 2009, haben wir festgestellt, dass wir auf große Resonanz gestoßen sind. Es gab damals offensichtlich niemand, der diese Rolle so gespielt hat, wie wir sie dann langsam übernommen haben. Es gibt natürlich Medienwissenschaft, es gibt Kommunikationswissenschaft, aber das sind oft dann die Fachdiskurse und nicht gerichtet auf eine breitere Öffentlichkeit. Mein Ansatz war immer, wir machen keine Studien, die in irgendeinem Giftschrank verschwinden, sondern wir wollen mit den Studien das breitere Publikum erreichen, eine gewisse Öffentlichkeit, Diskussionen und Debatten. Und das hat dann vergleichsweise gut und schnell geklappt. Und seitdem sind wir froh, dass wir diesen medienpolitischen, medienkritischen Teil aufgebaut haben, der auch inzwischen so hoch akzeptiert ist, dass wir jetzt nicht mehr krampfhaft nach Themen suchen müssen, sondern dass es eher so ist, dass eine Überzahl von Ideen, Anträgen, Projekten auf uns zukommen und wir eher auswählen können und nur noch hin und wieder gezielt ein Thema aussuchen für uns und dann auch einen Autor oder ein Team finden, der das oder die das dann bearbeiten soll. Also wir lehnen inzwischen mehr ab, als dass wir durchführen können, ist geschuldet der Tatsache, dass wir nur 5-6 Leute sind und dass wir halt auch finanzielle Grenzen kennen unserer Tätigkeit.
Immerhin gibt es finanzielle Mittel, die die Metaller ja durch ihre Mitgliedsbeiträge erwirtschaften. Oder woher kommt das Geld?
Nein. Das ist eines der Vorurteile, die nach wie vor in der Landschaft sind. Nein, die Otto-Brenner-Stiftung ist gegründet worden 1972 nach dem Tod von Otto Brenner aus Spenden, die damals an die IG Metall gingen. Und dann hat man relativ schnell die Otto Brenner Stiftung gegründet und ihr ein Vermögen gegeben, einen eigenen Fonds geschaffen. Und wir gestalten unser Budget aus den Erträgen dieses Fonds. Das heißt, ich weiß am Ende des Jahres immer, was ungefähr der Fonds abgeworfen hat. Und daraus kann ich dann im nächsten Jahr unseren Haushalt gestalten. Es gibt keine finanzielle Spritze der IG Metall, der Organisation IG Metall. Es gibt auch keine Abgaben jetzt sozusagen von Mitgliedern, sondern wir kriegen Spenden. Und was wir vor einigen Jahren gemacht haben, Metaller, die in bestimmten Funktionen sind und Abführungen machen müssen, die führen inzwischen bestimmte Beträge, Nebentätigkeiten an die OBS ab. Aber das ist nicht so viel, dass man das wirklich als ein stabiles Bein für unsere Arbeit deuten könnte.
Eine Abschlussfrage noch, weil Sie erwähnten, dass Sie in den Ruhestand gehen, wenn Sie zurückblicken. Gibt es so etwas, so ein Sahnehäubchen auf Ihren Erfolgen, wo Sie sagen, da sind Sie besonders stolz, wenn Sie zurückblicken?
Also das eher fällt mir ein nicht medienpolitisches Thema. Wir haben über Jahre die Nebentätigkeiten der Bundestagsabgeordneten untersucht. Und das ist immer vergleichsweise prominent aufgegriffen worden, teilweise bis in die Tagesschau. Und was den medienpolitischen Bereich anbetrifft, haben wir vor einigen Jahren mit dem Bernd Gäbler verschiedene Studien gemacht über Politikmagazine und die zahnlosen Tiger sozusagen. Wir haben etwas gemacht über die Funkstudie. Wir haben uns den Wirtschaftsjournalismus angeguckt, schon mehrmals. Wir haben auch noch einige interessante Studien, die das beackern werden, in der Mache. Wir haben vor kurzem versucht zu intervenieren in die Debatte über die Reformen von ARD und ZDF und Deutschlandfunk. Also wir versuchen schon, Themen, die eine gewisse Relevanz haben, zu bearbeiten und dann auch punktgenau in die Öffentlichkeit zu kommen, wenn sozusagen Diskussionen geführt werden.
Und Ihr Nachfolger wird das übernehmen?
Ich gehe davon aus, dass wir diesen medienpolitischen Teil weiter pflegen werden. Der Preis, den wir heute hier vergeben, zum 20. Mal, hat so ein hohes Renommee gewonnen, füllt so eine so große Lücke, wird also auch später nochmal in den Laudationen zum Ausdruck kommen. Es wäre eine Schande, wenn darauf verzichtet werden würde. Ich glaube, sowohl die IG Metall als auch der Verwaltungsrat, der über solche Dinge entscheiden wird und auch Teile der Öffentlichkeit in Anführungszeichen, die würden das sicherlich nicht wollen, dass man diesen medienpolitischen Teil schrumpft oder gar ganz einstellt. Soweit ich alle Vorgespräche kenne, wird das nicht der Fall sein.
Wir werden das weiter beobachten mit dem Medienmagazin. Ich bedanke mich bei Jürg Legrand für jahrelange Zusammenarbeit, kann man ja schon sagen, weil er hat kontinuierlich indirekt Stoff geliefert für die Diskussion. Vielen Dank.
16 Jahre länger als Kohl oder Merkel in der Regierung waren. Tschüss.
Ich hatte Ihnen ja versprochen, wir sprechen noch über Trusted Flagger. Die meisten von uns dürften diesen Begriff bis vor kurzem noch nie gehört haben. Mir ging es genauso, bis mir meine Kollegin Vera Linz diesen Themenvorschlag für diese Sendung machte. Direkt übersetzt heißt das so viel wie vertrauenswürdiger Hinweisgeber. Und diese Trusted Flagger haben in diesem Herbst für viel Aufregung gesorgt. Von Zensur war die Rede im Internet, und zwar durch die Bundesnetzagentur. Vera, du hast dir das mal wirklich genauer angesehen. Zunächst die Frage, was sind Trusted Flagger genau? Sind das Menschen oder Institutionen?
Das sind Institutionen, und die sind deshalb entstanden, weil viele Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass sie bei den Internetplattformen nicht durchdringen, wenn sie sich beschweren wollen über Inhalte, die ihnen aufgespielt worden sind. Zum Beispiel, wenn es um illegale Beleidigungen geht oder jetzt rund um die Ukraine und Nahostkonflikte sind sehr grausame Videoschnipsel kursiert. Es kann aber auch sein, dass etwas gelöscht worden ist, ein eigener Inhalt zum Beispiel, und man das als falsch betrachtet. Und auf solche Beschwerden reagieren die Plattformen tendenziell gar nicht oder nur sehr langsam. Und deshalb haben sie selbst, also die Plattform, als Konsequenz daraus Trusted Flagger benannt, schon vor einigen Jahren. Das sind zivilgesellschaftliche Organisationen, an die man sich wenden kann, statt direkt an die Plattform. In Deutschland gibt es davon rund 30, und die überprüfen dann die Beschwerde, und wenn sie sie für berechtigt halten, dann leiten sie sie weiter an die Plattform, also haben also quasi einen direkteren Draht, und man kann hoffen, dass diese Beschwerden dann auch schneller bearbeitet werden.
Aber es gab jetzt den Vorwurf der Zensur im Zusammenhang mit den Trusted-Pflegern. Was war denn der Anlass für diese Aufregung?
Ja, das ist wirklich eine berechtigte Frage, weil, wie ich schon gesagt habe, diese Trusted-Pfleger gibt es schon seit einigen Jahren und man fragt sich wirklich, wieso denn nun gerade jetzt so eine Aufregung? Bisher hat sich ja niemand drum geschert. Der Grund ist, dass am 1. Oktober dieses Jahres erstmals die Bundesnetzagentur einen Trusted-Pfleger offiziell benannt hat, nämlich die Meldestelle Respekt der Jugendstiftung Baden-Württemberg. Warum hat die Bundesnetzagentur das gemacht? Weil es mit dem DSA, also dem Digital Services Act der EU, erstmals einen Digital Services Coordinator gibt in jedem EU-Land. In Deutschland ist das der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller und dieser benennt eben nun offiziell Organisationen als Trusted Flagger. Und in der Pressemitteilung zu dieser ersten Ernennung am 1. Oktober hat man sich sprachlich eben doch recht ungeschickt ausgedrückt. Darin hieß es nämlich, illegale Inhalte, Hass und Fake News können sehr schnell und ohne bürokratische Hürde entfernt werden. Und daraus wurde dann gemutmaßt, dass Hass und Fake News auch entfernt werden können, wenn sie legal sind. Das riecht uns nach Zensur. Und da wurde eben dann auch der Ruf laut. Und da ist auch tatsächlich dann in der Kommunikation einiges schiefgelaufen, räumt auch Klaus Müller ein, der Präsident der Bundesnetzagentur. Hören wir ihn mal.
Die Pressemitteilung war mindestens missverständlich formuliert. Das haben wir dann noch umgehend richtig gestellt. Aber in der Tat, man muss konzidieren, das konnte man anders lesen. Manche Leute wollten das vielleicht auch missverstehen. Das kann ich nicht ausschließen. Aber richtig ist, über uns ist dann ein sogenannter Shitstorm hereingebrochen worden von Vorwürfen, die allerdings in der Substanz, Sie haben das Stichwort genannt, Zensurbehörde und wir haben auch noch Schlimmeres zu lesen gehabt, das stimmt einfach nicht. Aber es zeigt eine hohe Sensibilität und mindestens eine Behörde ist immer gehalten, absolut präzise zu kommunizieren. Das ist für uns eine Lernerfahrung aus tatsächlich den letzten Wochen.
Welche Folgen hat denn dieser Shitstorm?
Naja, zunächst muss man sagen, da wollten tatsächlich einige was missverstehen. Ganz vorn dabei das Portal News von Julian Reichel. Der hatte getitelt, ja, der schockierende Trusted-Flagger-Leitfaden des Grünen Klaus Müller. Zensoren sollen aufspüren und überwachen. Also da wurde schon ganz schön etwas gepusht. Und dieser Shitstorm, der daraus dann eben entstanden ist, hatte tatsächlich auch konkrete Folgen, die mich persönlich dann schon ganz schön schockiert haben. Und zwar für die Meldestelle Respekt selbst, beziehungsweise für den Leiter der Stelle. Der wurde diffamiert, hat Drohanrufe bekommen und man musste dann dort, und hat es auch getan, ein Schutzkonzept für ihn entwickeln. Und das zeigt auch, wie schnell sowas eskalieren kann.
Aber ist denn was dran an dem Vorwurf der Zensur? Ist das realistisch?
Nein, sage ich jetzt mal so. Also dieser Vorwurf ist völlig abwegig. Es gibt ja ganz klare Regeln und Abläufe, was passiert, wenn jemand sich bei einem Trusted-Pfleger beschwert. Da werden ja dann auch in Zukunft noch weitere benannt werden von der Bundesnetzagentur. Und diese, ich erkläre mal kurz, wie das funktioniert. Diese Eingabe funktioniert so, man meldet sich bei der Institution, lädt dann optimalerweise einen Screenshot hoch. Und wie es dann weitergeht, erklärt Petra Denzborn, die Vorstandsvorsitzende der Jugendstiftung Baden-Württemberg, wo Respekt hingehört.
Wir prüfen dann mit unserem Team, bestehend aus Juristen, Sozialwissenschaftlern und Religionswissenschaftlern, aber vor allen Dingen das juristische Team, prüft dann erstmal die strafrechtliche Relevanz. Und wenn wir die festgestellt haben, geben wir das weiter an das BKA und das BKA prüft es ebenfalls nochmal. Und wenn wir gemeinsam festgestellt haben, die strafrechtliche Relevanz ist gegeben, dann treten wir an die Plattform heran und sprechen eine Löschbitte aus. Das heißt, wir sind eine Hinweisgeberstelle und keine Entscheidungsstelle.
Jahre später, ne, oder?
Nein, dazu kommen wir gleich. Ich will nur kurz sagen, am Ende entscheidet dann eben tatsächlich die Plattform, ob sie es runternimmt oder nicht. Oder im Zweifel halt die Gerichte. Das ist also ein ganz normaler rechtsstaatlicher Prozess, der, du moderierst es jetzt schon an, dann auch seine Zeit braucht. Was würdest du denn schätzen, wie lange es dauert von so einer Eingabe beim Trusted Flagger bis zu einer Weitergabe überhaupt erstmal an die Plattform? Du weißt es ja, aber was hättest du jetzt geschätzt, wenn du es nicht gewusst hättest?
Naja, also es ist Jahre später, ne?
Jahre. Jahre natürlich nicht, ne? Aber hören wir nochmal dazu, Petra Denzborn, die Vorstandsvorsitzende der Jugendstiftung Baden-Württemberg, wie lange so eine Bearbeitung dauert?
Aktuell ist es so, dass wir im Schnitt so einen Monat brauchen, bis das alle Instanzen durchlaufen hat. Es gibt manchmal die Situation, dass es etwas schneller ist, aber in der Regel dauert das, weil es eine sorgfältige Prüfung braucht. Und von daher, ja, haben wir die durchschnittliche Erfahrung einen Monat.
Ja, und ein Monat kann natürlich im Internet eine durchaus lange Zeit sein, wenn da was drinsteht, was man nicht haben will. Oder andersrum, wenn was gelöscht worden ist, was vielleicht wichtig ist und dann einen Monat verschwindet.
Lass uns doch noch mal einen kurzen Blick auf die Bundesnetzagentur werfen. Ich kenne die eher aus anderen Zusammenhängen, wenn es um die Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen geht. Wieso sind die denn eigentlich damit befasst, Trusted Flagger zu benennen?
Naja, wie schon eingangs kurz angerissen, sieht der DSA der Europäischen Union vor, dass eben jedes EU-Land ein Digital Services Koordinator hat mit der dazugehörigen Koordinierungsstelle. Und die ist zuständig für die Aufsicht der Anbieter und für die Durchsetzung des DSA in Deutschland. Und da hat es, als dieses digitale Dienstegesetz, also die deutsche Umsetzung, beschlossen worden ist, im Vorfeld auch reichlich Diskussionen darüber gegeben, ob man nicht eine unabhängige Netzbehörde hätte schaffen sollen, weil es geht ja auch um Inhalte, ob die im Netz bleiben oder nicht. Und man hat sich dann aber entschieden, das an die Bundesnetzagentur anzugliedern, also nichts Eigenes zu schaffen. Und dazu nochmal Präsident Klaus Müller.
Wir sind hier vollkommen unabhängig. Das heißt, alles, was die Bundesnetzagentur im Bereich des Digital Service Coordinators auf den Weg bringt, unterliegt eben nicht der Aufsicht, weder von Minister Habeck, Wirtschaftsminister, noch Minister Wissing, Digitalministerium, sondern wir sind hier nur den europäischen Regeln und natürlich jeglicher Gerichtsbarkeit. Nur dem sind wir unterworfen. Das kennt man in Deutschland so eigentlich nur von der Bundesbank. Aber es gilt eben in diesem Teil der Aufgabe auch für die Bundesnetzagentur.
Ja, und das ist eben so ein bisschen die Problemlage. Die wenigsten wissen das und da kann, sagen wir mal, so ein Anschein entstehen, ja, dass man denken könnte, das ist politisch konnotiert, was es aber nicht. Es gibt aber nicht das, aber es gibt noch ein weiteres Problem. Die Behörde, also diese Koordinierungsstelle wurde ernannt, aber man hat kein Budget dafür. Also es gibt noch kein Geld, mit dem sie arbeiten kann, weil im alten Haushalt war kein Geld mehr da und jetzt wissen wir ja, der neue Haushalt kann dauern, sodass das eben die Bundesnetzagentur sozusagen mitschultert, das Ganze. Und bis so ein Budget da ist, wird es sicherlich auch dauern, bis es einen eigenen Koordinator gibt. Im Moment macht das Klaus Müller halt interimsweise.
Also doch Jahre? Entschuldigung. Danke, Vera Linz.
Radio 1, Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.